Also jede Studie setzt bei 2 Jahre, 3 Jahre an. Die meisten mittlerweile sogar bei 3 Jahren, weil es einfach von der Gehirnentwicklung so einen großen Unterschied macht, ob Kinder davor schon mit digitalen Medien zu tun haben oder nicht.
Und wir sprechen ja hier aus einer ergotherapeutischen Sicht oder aus einer neurologischen Entwicklungssicht. Also auch kein schlechtes Gewissen, wenn es mal vorkommt. Wir sagen einfach, was ist der Best Case? Genau. Aber es ist einfach ein Werkzeug für Erwachsene.
Das ist
ein gutes Wort,
weil das verwende ich nämlich auch.
Ah ja, spannend.
Es ist ein Tool.
Ja, es ist ein Tool.
Und wir verwenden das Smartphone fürs Bezahlen, für den Kalender, um E-Mails zu schreiben. Und das ist ein Werkzeug wie, nicht ganz, aber wie so ein Besteck.
Ja.
Das verwende ich auch für einen gewissen Zweck.
Ja.
Und natürlich kann dieses Werkzeug dann auch eine Serie anschauen oder man kann ein Spiel drauf spielen. Aber das muss man auch den Kindern von Anfang an ganz klar so beibringen.
Ja.
Double Duty Dialogues. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten.
Dann würde ich sagen, starten wir rein. Liebe Katrin, danke, dass du da bist.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Also mir gegenüber, bei mir zu Hause sitzt die Katrin Habermann und ich habe sie wirklich über Instagram gefunden. Wir haben uns angefreundet. Wir haben uns quasi über eine Online-Dating-Plattform Instagram gefunden. Nein, ich bin ja schon länger im Medienbereich tätig und das ist echt eine Leidenschaft und eine Liebe. Ich bin aber dann total streng, was meinen eigenen Sohn betrifft und sage einfach am besten noch gar nichts.
Ja.
Und das wollte ich mit dir einfach mal ergründen. Ich bin noch immer alleine. Ja. Valentina hat ja gerade ihr Baby bekommen.
Okay,
genau, meine Partnerin. Und dementsprechend bin ich jetzt noch solo unterwegs. Wir sind aber sonst ein Duo bei Double Duty Dialogues. Und ja, sie hat jetzt Triple Duty Dialogues, also mit dem zweiten Kind und schont sich da auch noch. Also deswegen sitzt du mir jetzt alleine gegenüber.
Ja, ist völlig in Ordnung.
Aber ich freue mich total, dass wir miteinander plaudern, weil wir haben ja auch schon eine Abstimmung gemacht über unsere Instagram-Seite. Und da waren echt die Themen, wie viel Bildschirmzeit, ab wann, kindliche Entwicklung und Handy oder TV, wie schaut es da aus? Also wir gehen da einfach mal die Fragen der Community durch, wenn das für dich okay ist, aber ich würde gern starten mit, wie bist du dazu gekommen? Du hältst ja schon länger Vorträge in dem Bereich, aber auf Instagram bist du erst seit kurzem aktiv. Erzähl mal deine Reise, was ist dein Background?
Ich bin seit über zehn Jahren mittlerweile Ergotherapeutin und mir ist es dann zunehmend in der eigenen Praxis aufgefallen, wenn Kinder schon im Wartezimmer mit dem Handy spielen. Das ist mir einfach immer so ein bisschen aufgefallen, dass ich das nicht gut finde. Und ich wollte dann eigentlich für Eltern nur so einen Zettel zusammenschreiben, wo ich sage, okay, warum finde ich das nicht gut, wenn Eltern oder Kinder so viel am Smartphone sind? Und dann habe ich das zusammengeschrieben und habe auch einen Kollegen geschickt und der hat gemeint, ja, mach mehr draus, das ist super. Und ich will das aber eigentlich nur meinen Eltern in die Hand drücken. Und dann ist es ein bisschen eskaliert und habe ein bisschen mehr geschrieben. Und dann hat er mich dazu motiviert, das tatsächlich im Verlag zu schicken. Und zuerst wollte ich das nicht, weil ich hatte auch keine Zeit beruflich jetzt da wirklich mit einem Verlag mich auseinanderzusetzen. Mhm. Der Springer Verlag hat dann aber tatsächlich gesagt, sie hätten gerne ein Buch dazu, weil sie haben nichts in die Richtung und es ist super interessant. Und ja, dann bin ich 3 Monate Tag und Nacht jedes Wochenende gesessen und habe mir angeschaut, welche evidenzbasierten wissenschaftlichen Auswirkungen gibt es tatsächlich von Medienkonsum auf die kindliche Entwicklung? Und habe das ausarbeitet und habe wirklich Studie um Studie gelesen und habe versucht, die so zu übersetzen, dass es nicht nur Fachpersonal versteht, sondern dass es Eltern verstehen, was in einer Studie wirklich drinnen steht. Weil ganz oft werden Studien falsch von Medien oder von Zeitungen wiedergegeben.
Ja, oder man kann nicht so viel damit anfangen, so als Elternteil, so was kann ich jetzt echt in meinen Alltag integrieren?
Genau, und dann habe ich daraus versucht, ein paar Tipps einfach abzuleiten.
Ja, super.
Und die Bücher sind, also das erste Buch ist mal ungefähr so geschätzt bis so 6, 7, 8 Jahre gedacht.
Mhm.
Und nach einem Jahr bin ich drauf gekommen, das reicht nicht.
Ja.
Es gibt ganz viele Jugendliche, es gibt, sage ich mal, noch ältere Kinder, jetzt zwischen 9 und 13, die jetzt noch nicht Teenager sind, wo es ganz andere Punkte zu beachten gibt, jetzt als bei den Kindergartenkindern oder gerade Volksschulkindern.
Super spannend.
Und habe mich dann in den Semesterferien von meinem ersten Masterstudium hingesetzt und habe einfach 4 Wochen lang ein zweites Buch geschrieben.
Ja, genial. Also herzliche Gratulation zu diesen Meisterwerken. Es ist auch wirklich so genial. Also da muss man echt mal reingelesen haben, um zu verstehen, wie spielt das alles zusammen. Mhm. Auch in dem Zusammenhang ein Buch, ich bin eine Leseratte, möchte ich empfehlen, das Power On. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Würde ich dann auch noch verlinken. Also deine 2 Bücher und Power On kommen dann nochmal quasi in unsere Shownotes. Das waren für mich wirklich die 3 Werke, die mich auch maßgeblich darin bestätigt haben, dass ich am richtigen Weg bin. Aber dann starten wir doch gleich rein.
Ja, ja.
Wir haben Hörerinnen mit ein bisschen kleineren Kindern und eben diese Bildschirmzeit ab wann? Was würdest du da wirklich sagen? Meiner ist gerade 2 Jahre und es ist jetzt echt beim Friseur, wurde ich mal gebeten, weil er war sehr unruhig, er wollte nicht sitzen bleiben. Da hat mir der Friseur vorgeschlagen, wäre das nicht cool, wenn ich da was andrehen würde. Ich habe mich dann auch durchringen lassen und er war halt wie ein fasziniertes Karnickel. Diese Freeze, so, er hatte so das Freeze-Gesicht.
Also so gestoppt. Und
ja, genau, genau.
Also ich vergleiche das dann gerne mit so einem, wie aus Harry Potter, so einem Dementor, der die Aufmerksamkeit einsaugt von den Kindern.
Genau.
Ja.
Und er war dann irgendwie einfach so fasziniert und ich habe mir dann auch gedacht, man tut den Kindern nichts Gutes. Man kann sein Kind einfach dabei beobachten, wie es Medien konsumiert und weiß, dass das nicht klug ist, dass das, dass man das tut. Und es ist jetzt halt manchmal auch zu Hause, wo ich sage, ich habe einen ganz wichtigen Anruf reinbekommen. Mhm. Mein Chef ruft an, braucht etwas ganz dringend oder ich muss mich kurz dazu schalten, wenn mein Team etwas braucht. Da gibt es dann eine Folge Bobo, der Siebenschläfer, der von ARD kontrolliert. Aber wie stehst du mal allgemein dazu? Es gibt ja auch ganz viele Kinder, wo du sagst, bei deinem Warteraum oder in den Öffis, wo es mir echt das Herz zerreißt, weil ich mir einfach denke, das ist nicht klug. Und nach der Lektüre deiner Bücher weiß man auch, es ist nicht klug.
Ja.
Wie stehst du dazu? Ab wann? Wie gestaltet man diesen Weg von eben diesem Baby-Dasein und der Aufmerksamkeitsspanne hin zum Medienkonsum am klügsten?
Es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also von den Studien her gehen wirklich alle Studien aus, nicht unter 2 oder 3 Jahre. Also jede Studie setzt bei 2 Jahre, 3 Jahre an. Die meisten mittlerweile sogar bei 3 Jahren, weil es einfach von der Gehirnentwicklung so einen großen Unterschied macht, ob Kinder davor schon mit digitalen Medien zu tun haben oder nicht. Und das kann man tatsächlich auch in Gehirnscans nachweisen mittlerweile.
Okay,
also da gibt es auch Studien dazu.
Machen die Studien einen Unterschied zwischen TV und Handy-Screen?
Nein, also es wird immer, also meistens sind das entweder amerikanische Studien oder aber auch aus dem asiatischen Raum, weil die einfach viel mehr Möglichkeiten haben, auf Kinder zuzugreifen, als jetzt gerade in Europa, wo wir sehr strenge ethische Richtlinien haben, wie man Studien macht. Und die sprechen immer von Screentime. Und da wird wirklich jede Bildschirmzeit dazu gezählt.
Okay.
Und man muss auch sagen, im Alltag macht es keinen Unterschied, ob ich das Kind vor einem Fernseher setze oder mein Smartphone in die Hand gebe. Je nachdem, außer beim Smartphone geht es dann noch ums Gaming oder in die Richtung.
Okay, spannend. Ja. Also ich glaube, neurologisch macht es keinen Unterschied. Von der Augenentwicklung her ist der Bluescreen vom Handy natürlich nochmal schädlicher. Das hat man aber erst, glaube ich, so für Jugendliche entdeckt, dass da Studien sind, die sagen, okay, die Handy
früher los tatsächlich.
Okay.
Und zwar, weil der Fernseher meistens ein bisschen weiter weg ist und das Smartphone und das Tablet viel näher meistens an den Augen ist, sind ganz viele Kinder mittlerweile kurzsichtig.
Mhm.
Und das sieht man, also es ist ein wirklich sehr häufiges Phänomen, dass diese Kurzsichtigkeit zunimmt,
von
weil Kinder diese Fernsicht und diese Nahsicht nicht mehr so häufig haben wie früher.
Mhm.
Weil in der Nähe haben Kinder vielleicht die Spielsachen gehabt, vielleicht das Essen oder ein Buch.
Mhm.
Und in der Ferne hat man dann natürlich, wenn man draußen ist, wenn man draußen spielt, wenn man über das ganze Kinderzimmer schaut und so weiter, aus dem Fenster rausschaut.
Mhm.
Nur wenn man den Bildschirm vor der Nase hat, dann entwickelt sich der Augapfel nicht mehr so, wie er soll.
Ach,
und deshalb kommt es zu häufigerer Kurzsicht bei Kindern.
Okay, krass. Okay, also sogar auf die Augen hat es Auswirkungen. Ja. Du, und wenn ich jetzt sage, mein Kind ist jetzt 3 Jahre alt oder eben 2,5 und hat schon die ersten Berührungen, wie gehe ich das am besten an? Man sagt ja auch, man soll bei den Kindern sitzen und es so ein bisschen auch mitkommentieren.
Mhm.
Wie würdest du das gestalten? Also so quasi deine 3-jährige Tochter, gehen wir jetzt mal fiktiv davon aus, schaut jetzt das erste Mal fern. Wie führt man Kinder heran und wie entwickelt sich dieser Medienkonsum am besten?
Also grundsätzlich ist ja der erste Kontakt normal, also nicht, dass sich die Eltern hinsetzen und sagen, wir schauen jetzt aktiv eine Serie, sondern der erste Kontakt ist meistens in der Öffentlichkeit oder mit dem Smartphone der Mama oder mit Videotelefonie, mit der Familie oder wie auch immer.
Mhm.
Wenn man jetzt sagt, okay, sie darf jetzt aktiv auch mal etwas schauen, ist es wichtig, sich anzuschauen, wie lange. Also hier würde ich wirklich von 5 Minuten ausgehen. Mhm. Ja, gerade wenn wir jetzt ein Alter von 3 Jahren haben, reichen 5 Minuten absolut aus. Mhm. Und dann wirklich zusammen und sich auch anschauen, okay, wie reagiert das Kind?
Ja.
Ist sie unruhig? Rutscht man von links nach rechts ein bisschen?
Ja.
Ist die Aufmerksamkeit überhaupt dann am Tablet?
Mhm.
Oder schweift sie ab? Wenn die Aufmerksamkeit beim Tablet ist, es wirklich so eine Gefangennahme, dass sie nicht mehr ansprechbar ist,
ja.
Dass es wirklich wie weg ist auf mhm. gut Deutsch.
Mhm.
Ja. Und dann kann man auch sagen, okay, man kann dann das Kind nach den 5 Minuten fragen, was hat dir am besten gefallen?
Mhm.
Wenn ein Kind nicht nach 5 Minuten sagen kann, was einem gefallen hat, dann ist es definitiv zu früh.
Okay, spannend. Ja.
Also da geht es auch ganz viel um die Sprachentwicklung und das Verständnis. Wenn das Kind von der Sprachentwicklung noch nicht so weit ist, dass es einem sagen kann, was einem gefällt, definitiv zu früh.
Ja.
Wenn ein Kind von der Aufmerksamkeit nach 5 Minuten nicht sagen kann, was es gesehen hat oder was einem gut gefallen hat, egal ob das jetzt eine Farbe ist, eine Figur ist, definitiv zu früh.
Ja, ja. Witzig. Mein Sohn ist gleich ins Zimmer gesaust und hat sein Eselstofftier geholt. Also es war bei Trotro, der IA, also das ist ja quasi ein Esel. Und Bobo hat er nicht gefunden. Das hat ihn dann verzweifelt. Aber da hat für mich ein Zeichen gewesen, er realisiert, was er sieht und konnte Bobo quasi als Siebenschläfer, als Tier einfach noch nicht einordnen. Und ich habe dann gesagt, das ist so ein Misch zwischen Biber und Bär. Und das haben wir halt dann so nachbesprochen.
Genau, eben. Und
aber
das ist der Punkt.
Wie gesagt, für mich müsste es auch noch gar nicht sein, weil er kann sich auch super alleine beschäftigen. Aber was gibst du Eltern mit, wo du das Gefühl hast, okay, da ist die Beschäftigung einfach noch nicht da und sie müssen aber jetzt Geschirrspüler ausräumen oder etwas tun oder was auch immer. Also ja, klar, mit einbeziehen, aber du möchtest die Kinder mal wirklich wo parken. Ist dann Medienkonsum trotzdem noch nicht okay in deinen Augen? Oder?
Also ich weiß, diese Frage bekomme ich ständig zu hören und dann heißt es immer, ja, aber man ist ja so unrealistisch, wenn man sagt, nein, Medien sind in dem Fall kein Babysitter, aber Medien sind kein Babysitter. Und das hat nicht nur den Grund, dass der Konsum jetzt per se dem Kind nicht gut tut und entwickelt. Wenn das jetzt mal 10 Minuten sind, okay. Aber das Problem ist, du siehst dann auch teilweise nicht, was wird geschaut, wie reagiert das Kind dann drauf. Du hast in dem Moment einfach mit deiner Aufmerksamkeit bist du ganz woanders.
Ja.
Und was passiert zum Beispiel, wenn das Kind extrem unruhig wird?
Ja.
Was passiert, wenn das Kind etwas sieht, was es verstört?
Mhm.
Und das kann gerade, wenn ich YouTube Kids einschalte, sehr schnell passieren.
Ja.
Ja. Auf der anderen Seite hat man, wenn man jetzt die Streaming-Dienste nimmt, wo man sagt, da hat man vielleicht ein bisschen weniger Werbung, weil man hat das gute Abo, wo man keine Werbung hat, dann geht eine Folge nach der anderen.
Ja.
Und das Kind dann da wieder wegzubekommen, ganz schwierig.
Total.
Also da ist wirklich aus der ergotherapeutischen Sicht sowieso wirklich mit einbeziehen. Und wenn das Kind dann nur daneben sitzt und zum Beispiel, weiß ich nicht, das Obst zählt oder auseinander nimmt oder irgendeine Tätigkeit macht in der Küche neben dem Geschirrspüler, die jetzt, sage ich mal, ungefährlich ist, was aus entwicklungstechnischer Sicht wesentlich sinnvoller ist.
Ja, klar.
Oder man setzt das Kind mal kurz hin mit dem Lieblingsstofftier und es soll eine Geschichte währenddessen erzählen.
Ja.
Oder was gerade im Kindergarten passiert ist. Oder man erzählt dem Kind selber etwas dabei.
Ja, total. Ich glaube auch wirklich, und ich weiß, da hassen mich alle meine Freundinnen, die vielleicht schon Medien nutzen, ich glaube auch wirklich, dass Kinder gar nicht so ein Bedürfnis danach entwickeln, wenn sie es nicht kennen.
Ja.
Also ich sehe es bei meinem Sohn, der kommt dann wirklich in ein total freies Spiel neben mir. Er weiß, ich bin da. Es gibt gar nie den Bedarf, dass ich jetzt sage, ich setze ihn jetzt vor ein Medium, weil er so intensiv ist oder weil es so stressig ist oder so weiter.
Ja.
Ich glaube nämlich, dass das so ein bisschen einhergeht mit, sie sind es gewohnt, verlangen es und brauchen auch diese Geschwindigkeit. Und ich glaube, dass man da einfach wo falsch abgebogen ist, weil sonst die Kinder sowieso in das freie Spiel kommen und dadurch auch gar nicht diesen Stress entwickeln.
Also, wenn man die natürliche Entwicklung der Kinder anschaut, dann haben die ja natürlicherweise jetzt keinen Medienkonsum eingeplant, sondern die haben ein freies Spiel.
Ja.
Das ist so, wie sich Kinder, wie Kinder lernen und wie Kinder ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten ausbauen.
Ja.
Ja. Das ist der natürliche Zugang.
Ja, total.
Die Medien sind eine, sage ich mal, praktische Ruhigstellung.
Ja.
Die eigentlich für das Kind per se nicht natürlich wäre.
Okay.
Ja.
Du siehst das jetzt eh hier. Wir haben da hier die Spielecke. Ja. Ich kann daneben etwas tun. Ich verwende aber nicht einmal den Laptop neben ihm. Außer, wie gesagt, in diesen totalen Ausnahmemomenten. Und das war wie gesagt, ein, zwei Mal bisher. Und in der Küche hat er dann vielleicht noch einen Tipp für zu Hause, ein eigenes Fach. Alle anderen sind quasi mit Magnet zugemacht, damit er sich auch nicht verletzt. Und eine darf er öffnen und da hat er seine Sachen drinnen, die er entweder auf den Tisch stellen kann oder eben so eine kleine, so eine Plastiklandschaft, nenne ich sie jetzt, ja. Mit Töpfchen, Pfännchen und so weiter. Und da kriegt er dann von mir immer einen Kochlöffel dazu. Es schaut dann zwar aus wie Chaos, aber das gehört halt irgendwie auch dazu.
Man hat ja ein Kind.
Also ja, genau.
Kinder,
ja, genau.
Sieht es halt so aus, aber entwicklungstechnisch ist das absolut perfekt.
Und wir sprechen ja hier aus einer ergotherapeutischen Sicht oder aus einer neurologischen Entwicklungssicht, also auch kein schlechtes Gewissen, wenn es mal vorkommt. Wir sagen einfach, was ist der Best Case, wie könnte man das machen? Und ich habe auch, wie gesagt, einen privilegierten Zugang, dass ich einen Mann habe, der den Kleinen oft hat und ich eben auch in Ruhe arbeiten kann. Meine Mutter kümmert sich um ihn, aber dann auch einfach bitte um Hilfe bitten, weil man tut dem Kind nichts Gutes, ihn vorm Fernseher zu parken. Und es gibt Möglichkeiten, hoffentlich in der Verwandtschaft für euch. Und ja, wiederum die Alleinerzieherin, die da herausgenommen wird, der alleinerziehende Vater, der da rausgenommen wird. Es ist jetzt nicht der Weltuntergang, aber aus neurologischer und Entwicklungsperspektive, die wir heute auch besprechen, ist es einfach nicht das Optimum. Ja. Okay, das heißt, das Kind ist jetzt 2, im besten Fall 3. Es entwickelt den ersten Medienkonsum. 5 Minuten lang am besten daneben sitzen, beobachten, wie das Kind sich tut. Dann gehen wir mal davon aus, diese Entwicklungsphase ist abgeschlossen. Wann kommt denn der erste, sagen wir mal, Disney-Film? Ich weiß, Valentina, meine Podcast-Partnerin, ist ein riesen Disney-Fan. Wann würdest du sagen, ist jetzt die erste Filmlänge für die Kleinen okay?
Also eine ganze Filmlänge, sage ich mal, jetzt von 1,5 Stunden, was ja so ein typischer Disney-Film ist.
Ja.
Man rechnet so ein bisschen, es ist immer sehr, sehr schwer einzuschätzen, aber man rechnet so ein bisschen, so das Alter mal 2 an Konzentrationsfähigkeit.
Oh, spannend.
Ja, genau. Also das ist so, das auch, also bis das geht bis 30 Jahre.
Mhm.
Danach nimmt das grundsätzlich wieder ab. Das sind jetzt keine guten Nachrichten, aber als erwachsene Person hat man dann gelernt, die Reize auszuschalten und dadurch können sich auch erwachsene Personen länger als, sage ich mal, eine Stunde lang konzentrieren.
Okay, spannend.
Aber bei Kindern geht man so grundsätzlich davon aus, dass die Konzentrationsfähigkeit ungefähr das Alter mal 2 ist. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich jetzt ein 5-jähriges Kind habe, 6-jähriges Kind, kann sich das so ungefähr, sage ich mal, eine Viertelstunde maximal konzentrieren. Da reden jetzt schon wirklich ja von Konzentration. Nicht von, ich schaue hin und lass mich berieseln.
Ja.
Ja, das sind 90 Minuten bei weitem viel zu lang.
Also ich habe meinen ersten Kinofilm, glaube ich, in der Volksschule gesehen. Ja, das war natürlich mega aufregend, weil Kino. Aber bei uns war auch zurückhaltend. Aber ich würde schon sagen, dass wir im Volksschulalter die ersten Filmlängen hatten.
Und das ist auch realistischer, dass man sagt, okay, die Kinder werden auch nicht den ganzen Inhalt mitbekommen. Sondern phasenweise aufmerksam sein, phasenweise unaufmerksam sein, so wie wir es im Endeffekt als Erwachsene ja auch sind.
Ja.
Vor, sag ich mal, im Volksschulalter würde ich einen ganzen Film, ich sehe nicht die Notwendigkeit, sagen wir es mal so. Man kann sagen, okay, man schaut sich vielleicht am Wochenende nochmal eine 2. Folge von irgendeiner Serie an, dann ist man vielleicht bei einer halben, dreiviertel Stunde, soll es am Wochenende mal die Stunde sein, sage ich mal, wenn man dann auch viel draußen ist, viel freies Spiel hat, viel gemeinsame Zeit auch die Möglichkeit hat dazu, ja.
Okay. Also das heißt, du bist eher auf Serienlänge, so bis zum Volksschulalter. Also wir bleiben bei Bobo und Trotro.
Genau, ich habe eine ganz gute Länge. Also das sind meistens so 10, 15 Minuten in die Richtung. Das ist absolut ausreichend.
Okay.
Ja.
Und dann quasi so ein bisschen das Thema vielleicht noch vorm Volksschulalter, was auch ganz massiv bei uns immer wieder Rückfragen gekommen sind oder auch bei unserer Abstimmung. Bildschirmzeit bei den Eltern. Also wir rennen ja alle mit unseren Handys herum. Und da muss ich sagen, bin ich absolut schuldig. Also ich habe mein Elektroauto, das ich mit dem Handy bedienen muss. Es ist meinem Sohn manchmal nicht ganz klar, dass ich da, ich weiß nicht, am Kalender bin. Ich habe eine Smartwatch am Arm, die für ihn absolut tabu sind. Das Handy darf er ab und zu mal mitschauen, wenn er Interesse hat. Also quasi, wenn ich ein Foto mache oder wenn ich ein Foto bearbeite. Ich bin ja auch auf Instagram. Also da sieht er mich schon sehr oft mit dem Handy. Das ist aber auch nicht gescheit. Aber da bin ich absolut in der Kategorie Shame on me. Da versuche ich es zum Thema, aber wie stehst du dazu und was macht das beim Kind?
Ist ganz spannend, es gibt auch dazu Studien.
Mhm.
Eine Studie finde ich, also es gibt 2 sehr spannende, finde ich, dazu. Die eine ist wirklich so, wenn ein Kind schon eher auffällig ist, von der Entwicklung her mehr Aufmerksamkeit braucht, dass sich viele Eltern aufgrund diesen Stresses gerne in das Smartphone flüchten, um sich selber so ein bisschen abzulenken, um selber so ein bisschen runterzukommen von dieser ständigen Aufmerksamkeit.
Wahrscheinlich auch schon eine Handysucht.
Ja, muss ja nicht gleich eine Sucht sein, aber einfach mal, um 5 Minuten selber abschalten Ruhe. Zu können. Ja. Und genau das, was die Eltern dann machen, dass sie sich selber ins Telefon, in den Bildschirm hinein flüchten, um Ruhe zu bekommen, machen die Kinder noch unruhiger.
Okay, moin.
Und das ist wirklich ein Teufelskreislauf, ja. Weil die Kinder im Endeffekt das Gefühl haben, sie müssen konkurrieren mit einem Telefon.
Ja.
Oder sie konkurrieren mit dem Bildschirm um die Aufmerksamkeit der Eltern. Mhm. Was man natürlich schon machen kann, ist zu sagen, okay, wenn Kinder ganz klar sagen, und das kann man auch kleinen Kindern schon sagt, das ist hier Arbeit,
ja,
und das brauche ich jetzt gerade, weil ich muss arbeiten und ich mache das jetzt gerade für meinen Job und so weiter. Und das kann man Kindern auch direkt so sagen.
Ja, ich sage ihm sogar, jetzt drehe ich unser Auto an oder ich stecke unser Auto an, jetzt muss ich das und das verwenden, aber er ist trotzdem nicht amused. Also ich merke schon, dass er da irgendwie unruhig wird.
Kinder unterscheiden nicht zwischen Spiel und Spaß auf so einem Tablet oder am Handy und zwischen Arbeit. Und das finde ich schon, das sage ich auch den Eltern immer wieder, thematisiert das. Sagt das ganz klar hier, das ist okay, wir schauen jetzt gemeinsam eine Serie, das ist jetzt unsere gemeinsame Zeit, das können wir machen oder er kann einmal ein kleines Spiel spielen im Volksschulalter, was auch immer. Und das ist aber jetzt Arbeit.
Yeah.
Und die zweite Studie, die ich aber auch sehr spannend finde, da haben sie, das war mit mehreren Familien auch, und da haben sie so Sprachassistenten in die Wohnung gestellt, einfach nur so Mikrofone, die das aufnehmen. Und dann war das im Endeffekt so, dass sie geschaut haben, wenn die Kinder Bildschirmzeit haben oder wenn in der Familie viel Bildschirmzeit ist, wie viele Wörter werden gesprochen, wie viele Dialoge gibt es hin und her in der Familie, wie groß ist der Wortschatz der Kinder und wie viel Zeit wird mit anderen Sachen verbracht. Ja? Und das ist total spannend, weil es kam raus, je mehr Bildschirmzeit die Kinder haben, desto geringer ist deren Wortschatz, desto weniger wird auch innerhalb der Familie gesprochen, was ich sehr spannend finde. Und aufgrund dessen, wenn halt die Familie innerhalb wenig Dialog hat, dann lernen die Kinder auch nicht länger bei einer Dialogfrequenz zu bleiben, einmal wirklich so 10 Minuten hin und her zu reden, bei einer Sache zu bleiben. Und das ist eine relativ aktuelle Studie. Ich glaube, die kam heuer sogar raus. Und da haben sie einfach nachher im Nachhinein angeschaut, okay, was hat das Gerät aufgenommen?
Ja, krass, oder?
Das ist richtig krass. Und wie hat sich das in den Familien widergespiegelt? Mhm. Und
spannend.
Das finde ich extrem spannend. Ja, weil es gibt viele Studien, die dann zum Beispiel nur den Wortschatz eines Kindes messen. Aber wenn man wirklich das Gerät zu Hause hat und da über eine Zeit lang beobachtet wird, dann verhält man sich auch nicht mehr so, wie wenn ich jetzt in einem Forschungslabor sitze. Sondern dann merkt man auch richtig, okay, man lebt so den Alltag und dann wird hergenommen, okay, wie wirkt sich das aus, wenn das Kind jeden Tag Tablet eine Serie schauen kann.
Na, spannend. Ja, also auch Bildschirmzeit bei den Eltern so wenig wie möglich und dann
das Vorbild.
Ja, und dann thematisieren und vielleicht auch mit einem Sinn und Zweck füllen, weil es ist ja, also für mich ist es unrealistisch, das Handy nicht in die Hand zu nehmen.
Natürlich.
Aus diesen Themen, also Kalenderthemen und so weiter. Ich schaue auch wirklich, wenn wir spielen, dass ich präsent bin und dass es dann nicht während des Spiels eine Unterbrechung gibt, wo er sich quasi dann zurückzieht oder sich eben verstoßen fühlt, bis auf eine, also vielleicht übertrieben ausgedrückt, aber es ist ja dann so dieses Gefühl. Aber es ist einfach ein Werkzeug für Erwachsene.
Das ist
ein gutes Wort,
weil das verwende ich nämlich auch.
Ah ja, spannend.
Es ist ein Tool.
Ja, es ist ein Tool.
Und wir verwenden das Smartphone fürs Bezahlen, für den Kalender, um E-Mails zu schreiben. Und das ist ein Werkzeug wie, nicht ganz, aber wie so ein Besteck.
Ja.
Das verwende ich auch für einen gewissen Zweck.
Ja.
Und natürlich kann dieses Werkzeug dann auch eine Serie anschauen oder man kann ein Spiel drauf spielen. Aber das muss man auch den Kindern von Anfang an ganz klar so beibringen.
Ja.
Und das ist Medienkompetenz.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Und das schafft dann nämlich auch Medienkompetenz, weil sie dann erkennen, okay, was kann dieses Ding? Es ist dann auch keine Wundertüte, bei der ich nicht weiß, was kommt da raus, und ich lasse sie da quasi im freien Fall. Und ich vergleiche das immer gerne, die Medienkompetenz, mit einem Schwimmbad. Weil wir lassen ja unsere Kinder jetzt auch nicht ohne Schwimmflügel und ich weiß nicht was einfach hineinspringen, sondern wir erklären ihnen, was sind die Gefahren, was sind die Möglichkeiten und was sind eben die Schwimmflügeln oder die Schwimmhilfen, die es eben braucht, um quasi da zu überleben. Und dass es dann auch vielleicht sogar gefährliche Menschen dort gibt, die im Schwimmbad übergriffig werden. Also ich finde dieses Schwimmbad-Beispiel
ganz
richtig, weil damit habe ich auch beruflich zu tun.
Ja.
Das ist für mich der beste Vergleich bisher gewesen. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, uns da ein Bild zu machen, weil wir geben den Kindern ein Handy mit 10 Jahren. Wir lassen sie manchmal sogar ungeschützt aufs Internet los. Und da gibt es einfach noch ganz andere andere Gefahren, außer die der neurologischen, die wir gerade ergründet haben.
Also im Internet ist das dann ein ganz anderes Spiel. Ja.
Absolut. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Kinderfotos auf Instagram, auf Social Media. Wie stehst du dazu und gibt es ein absolutes No-Go oder eine Abschärfung? Ich habe für mich, als ich jetzt auf Instagram aktiv geworden bin, für mich entschieden, mein Kind gibt es nur von hinten, vom Hinterkopf her. Es wird nie ein öffentliches Foto geben, wo das Gesicht zu sehen ist. Einfach, weil ich es für mich persönlich nicht wollte, dass er vielleicht einmal mit neuen technologischen Möglichkeiten, KI generiert, irgendwo zu sehen wäre. Stichwort Pädophilie ist natürlich auch nochmal ein Grund, warum ich ihn auch nie wahrscheinlich in der Badehose oder wie auch immer zeigen wollen würde.
Da brauchst du nicht einmal die Badehose dafür.
Ehrlich? Oh
ja,
Gott.
Also ja. Das ist ganz, also worauf Ästheter tatsächlich achten, ist nicht die Nacktheit der Kinder. Das ist wirklich so ein weit verbreiteter Mythos.
Ah, spannend.
Es ist das Gesicht.
Ja.
Es sind die Gesichtsausdrücke. Lacht das Kind laut? Schaut es vielleicht weg? Schaut es so aus, als wäre es hilfsbedürftig?
Oh Gott.
Weint es vielleicht? Mhm. Ja, ganz viele Eltern finden das ja dann auch lustig, wenn das Kind irgendwie weint. Da gibt es ein ganz berühmtes Video von einem Kind, das kriegt einen Heulkrampf, weil es bei Monopoly draufkommt, dass es Steuern zahlen muss.
Ach moi.
Ja, ja natürlich. Es ist für einen Erwachsenen ist lustig, weil die Kinder haben keinen Bezug zu dem Wort Steuern und dass sie das zahlen müssen.
Ja.
Das Kind ist völlig fertig und weint. Und das finden wir Erwachsene jetzt lustig.
Ja.
Aber darauf achten die Täter.
Oh, schrecklich.
Auf einen offenen Mund, auf geschlossene Augen, alles, was ein Kind auch verwundbar machen könnte. Und das sind ganz häufig die Videos, wo dann Kinder so sich groß freuen auf Social Media. Oder das ist halt leider auch, natürlich freut man sich als Elternteil auch mit und sagt, boah, der hat sich so gefreut über den Ausflug oder über ein Spielzeug, das er bekommen hat. Und dann sagt das, wow, und dann macht man groß die Augen auf.
Ja.
Ja. Genau das suchen die Täter.
Ach Gott, wie gruselig. Warum wird der immer so übel?
Es ist nicht die Nacktheit, die die Leute suchen.
Ja, das habe ich aber auch falsch gedacht. Also ich habe mich mit dem Thema noch nicht so viel beschäftigt. Ich habe mir einfach Gedanken gemacht, wie ich es leben möchte und dass ich ihn einfach nicht potenziellen Gefahren aussetzen will. Aber da ist für mich sicher auch noch ein falscher Gedanke. Also das ist jetzt für mich auch was Neues gewesen. Was ich auch gruselig finde, ist, du siehst dann immer bei den Influencerinnen, die ganz klar mit ihren Kindern auch Geld verdienen, wie oft diese Beiträge geteilt werden und gespeichert werden. Und da denke ich mir so, wow, ich will nicht wissen, wer da dahinter ist, der sich dieses Video gespeichert hat. Das sehe ich schon auch ganz stark. Also wenn du Influencerinnen oder Influencer begleitest, die eben oft auch mit Kindern, die auch noch süß angezogen sind und so weiter, eben werben und auch Werbepartnerschaften haben in dem Bereich, da denke ich mir immer so, boah, ich will es
nicht. Ganz schwierig. Also ich finde bei mir wirklich, Kinder sind kein Content.
Ja.
Und das ist wirklich so eine ganz klare Regel. Ich finde gut, wenn du die Kinder von hinten fotografierst, das ist in Ordnung, da kann nicht viel sein. Ja, aber was viele auch nicht wissen, wenn sie jetzt zum Beispiel diese Sticker über die Gesichter kleben, also ganz viele laden ja Stories hoch oder Fotos hoch, tun den Sticker übers Gesicht. Nur, bevor der Sticker da drauf kommt über Instagram oder TikTok, hast du das Originalfoto hochgeladen.
Okay, spannend.
Das heißt, das Originalfoto gehört Meta, der Firma, die halt auch Instagram, WhatsApp, Facebook und so weiter hat. In den Richtlinien von Meta steht drinnen, dass jedes Foto, das du hochlädst, jedes Video, das du hochlädst, gehört der Plattform.
Arg.
Die Plattform kann es verwenden für Werbung, zum Trainieren ihrer eigenen KI, aber auch für, weiß ich nicht, Verkaufen, was auch immer. Was Meta sagt, Accounts von Minderjährigen werden dafür nicht herangezogen.
Ah, spannend, ja.
Aber frage ich mich, erstens für Minderjährige ist es verboten. Also was heißt Accounts für Minderjährige?
Ja.
Da widersprechen sie sich ja selber, weil sie ja wissen, dass viele Minderjährige eigene Accounts haben. Und auf der anderen Seite kannst du es nicht wissen, ob das wirklich so ist.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt ein Kinderfoto, total herziges, lachendes Foto von deinen Kindern hochlädst, kann es sein, dass Instagram das hernimmt, mit deinem Kinderfoto Werbung macht für irgendein Produkt, das weiterverkauft, verändert und der Sticker hilft genau gar nichts.
Okay, also nicht mal Sticker.
Nein, weil da hast du das Originalfoto hochgeladen.
Ja.
Und du kannst auch ein Foto mit Sticker wieder runterladen, das kann jeder von uns.
Ja.
Und dann nutzt man eine Software, die das Originalbild wieder herstellt. Vielleicht hat es ein paar Artefakte, vielleicht ist es ein bisschen nicht hundertprozentig das Gesicht deines Kindes, aber nah genug dran, dass es sehr gefährlich werden kann. Und wir wissen nicht, wie sich das in 5 oder in 10 Jahren auswirkt.
Und welche technologischen Entwicklungen vielleicht noch dazukommen. Also
man kann jetzt schon aus einem Kinderfoto einen erwachsenen Menschen machen.
Ja. Und man kann dieses Kind auch sprechen lassen. Ja. Also man kann da vielleicht auch ganz andere Videos inszenieren. Ich will es gar nicht wissen.
das harmlose unter Anführungszeichen wäre schon fast noch Identitätsdiebstahl.
Ja, genau.
Wenn man gar nicht jetzt in eine sexuelle Richtung geht. Aber das ist super gefährlich. Also wirklich Kinderfotos, Kindervideos, Kinder sind kein Content, das gehört nicht ins Internet.
Ja. Und wir grenzen es ja auch ganz bewusst ab. Also wir sind kein Erziehungspodcast, wir sind auch kein Erziehungs-Instagram. Es gibt ja dann auch auf Instagram ganz viele so Erziehungsratgeber, wo das Kind auch so vorgeführt wird. Also das finde ich ja auch, weil einen Punkt möchte ich noch erwähnen, diese Kinder sind irgendwann mal 10, 11, 12 oder dann eben auch Erwachsene, die wollen das dann nicht mehr haben und
Absolut. Das
geht nie wieder weg. Ja. Und da ist ein Kind, das immer wieder auf so eine Treppe gesetzt wird und dann weint es und dann kommt es wieder und dann wird es wieder geschimpft. Und erstens finde ich diese Erziehungstipps totalen Bullshit in meinen Augen. Aber unabhängig davon wird das irgendwann einmal ein Content sein, auf das Kind zugreifen kann oder nicht. Vielleicht damit auch veräppelt wird oder nicht. Also das sind dann auch noch so Entwicklungsthemen, wo ich mir denke, dieses Kind, jetzt klein, hat dann auch einmal das Recht, ein normaler Jugendlicher zu sein, der eben noch nicht im Internet vorgeführt worden ist, was bei ihm an Erziehungstipps gut oder schlecht funktioniert.
Also ich von uns haben das Privileg, dass wir nicht auffindbar sind.
Ja, eben.
Aber ja, ich sehe ganz oft, es ist auch ganz viele Pädagogen, Pädagoginnen, die sich filmen. Ich sehe mittlerweile Therapeuten und Therapeutinnen.
Ja.
Da gibt's große, große Reichweiten, starke Kanäle, die sich während der Therapie filmen, die sich während dem Unterricht filmen, mit dem Kind.
Ja.
Wo ich mir denke, erstens einmal, ist es deine Aufgabe als Pädagoge oder Therapeut, dich jetzt während deiner bezahlten Tätigkeit Content für deinen privaten Account zu machen? Ist das? Ich denke nicht.
Ja.
Will das Kind überhaupt, dass man weiß, dass es in Therapie ist?
Ja.
Wenn das Kind im Unterricht sichtbar ist, dann weiß man, bei welcher Lehrerin ist es, in welcher Schule ist es, in welcher Klasse ist es, wie alt ist das Kind?
Ja.
Du hast unfassbar viel Informationen über ein einfaches, unter Anführungszeichen lächerliches Instagram-Video.
Ja.
Und ich habe tatsächlich...
Da muss man wirklich zweimal nachdenken, welche Auswirkungen hat das nämlich für diese andere Person.
Ja.
Und Content, der dich betrifft oder deine Reichweite, und wir machen ja sinnvolle Dinge im Internet.
Ja, ja.
Und ich bin aber dann trotzdem auch so kritisch und möchte noch eine Schleife ziehen. Man gibt Content, Energie, Werbeleistung an eine internationale Plattform.
Ja.
Und das muss man sich immer bewusst sein. Dieser Server liegt nicht in Europa. Das heißt, du hast auch datenschutzrechtlich, urheberrechtlich ganz andere Themen. Und du unterstützt natürlich auch eine alternative Mediengattung. Also das heißt, vielleicht überleg dir auch lieber mal, mach ein Interview vielleicht mit einem klassischen Medium, weil du halt natürlich dadurch auch eine Medienlandschaft in Österreich, in Europa unterstützt. Und da lieber nochmal eine Schleife ziehen und zu überlegen, wo kommt denn mein Content auch gut rüber? Was bringt mir vielleicht für meine Reichweite auch noch etwas? Wir haben uns auch dafür entschieden, LinkedIn und Instagram zu nutzen, weil wir sagen, wir wollen ja die Menschen erreichen, die dort sind.
Aber keine Kinder zeigen.
Genau, man muss deshalb auch keine Abstriche machen am Inhalt, aber man muss Kinder schützen. Das ist das oberste Gebot, sehen wir ganz genauso. Deswegen wollte ich das nochmal betonen.
Ich habe
bei
einem Video auch kommentiert, das war eine Pädagogin aus Deutschland, da habe ich echt, das war ein per se nettes Video. Die Lehrerin hat den Kindern irgendwas Herziges am Schreibtisch gezeigt und die Kinder kamen einzeln rein, haben dann gelächelt und sind wieder gegangen.
Ja.
Ja. Und ich habe dann drunter geschrieben, hey, wollen das die Kinder überhaupt? Da haben das die Eltern unterschrieben, dass die Kinder zu sehen sein dürfen.
Ja.
Und war halt sehr kritisch und habe auch gemeint, okay, wollen die Kinder das jetzt? Wollen sie das in 10 Jahren? Und wie kann man im Endeffekt dann die Kinder finden über so ein Video? Und dann kam, ich war dann, also überrascht, vielleicht nicht, aber doch... von einer Menge überrascht, wie viele Leute mir Hasskommentare geschrieben haben, weil das ist ja so herzig und man soll die Kirche im Dorf lassen und so weiter.
Ja.
Und da denke ich mir so, ja, natürlich ist das Video herzig und es ist ein schöner Moment, auch das zu teilen. Aber man vergisst so schnell die Konsequenzen von diesen Handlungen.
Total.
Schaut nicht über den Tellerrand hinaus.
Mhm.
Das hat mich schon erstaunt, wie viel Negativität mir dann entgegengetreten ist, weil ich eigentlich die Rechte der Kinder hier in dem Moment
geschützt habe. Ja, aber man ist ja auch immer irgendwie der Buhmann. Ich sehe es ja auch natürlich bei mir im Freundeskreis. Also ich muss schon ehrlich sagen, es ist ganz, ganz normal, auch wie wir vorher besprochen haben, viele Kinder zu posten. Es ist ganz normal, die Kinder vom Fernseher zu parken. Also ich finde, wir müssen da echt auch Aufklärungsarbeit leisten, dass das eben nicht cool ist. Wir schaffen Generationen von Zombies. Zombies, die wahrscheinlich dann bald nicht mehr essen gehen können, ohne vorm Tablet zu sitzen. Und ja, es ist eine anstrengende Phase, mit einem 1,5-Jährigen in einem Restaurant zu sitzen. Also das möchte ich auch gar nicht schönreden. Aber umso öfter man Kinder in diese Situation bringt, ohne sich jetzt irgendwie reinziehen zu lassen in ein Tablet, umso mehr werden sie verstehen, was es auch an Schönes hat und wie viel das wert ist, mit seinen Eltern auf einem Tisch zu sitzen, ein gutes Essen zu haben, vielleicht auch mit anderen Menschen zu interagieren. Also ich finde, wir nehmen den Kindern in dieser Zeit auch so viel. Und ich sehe dann mein Kind, der dann, ich habe es in einem Hotel erlebt, wo wir eben im Sommerurlaub waren, mein Kind kannte noch kein Tablet, weil Tablet ist für mich ein Arbeitsgerät, das er so nie zu sehen bekommt. Handy, wie gesagt, ab und zu. Aber er ist dann wirklich von Tisch zu Tisch gegangen und hat dann wirklich so reingeschaut und über die Schultern gelugt. So, wow, was ist das? Was haben diese Kinder? Und ich glaube, er hat dann schon auch erkannt, dass es cool ist, dass seine Eltern für ihn da sind und zuständig sind. Und ich glaube, wir müssen einfach auch überlegen, was wir da mit einer Kultur auch machen. Weil ich möchte einfach auch keine anderen Kinder mit Tablet auf einem Tisch sitzen sehen. Das ist für mich etwas Eigenartiges. Und ich bin so ein Technologiemensch. Ich liebe es, mich über neue Dinge auszutauschen. Aber ich glaube, wir machen da viel kaputt. Sowohl bei der Kinderentwicklung, du hast auch schon Sprachentwicklung angesprochen, aber auch das Bild, wie wir Restaurant-Hotel-Kultur leben, wie wir die Welt entdecken oder wie wir vielleicht auch mit Jugendlichen irgendwann mal umgehen. Also wie siehst du dieses Gesamtthema? Was machen wir da gerade?
Wenn ganz viele Eltern kommen dann immer zu mir so, ja, aber wir wollen halt auch mal kurz Zeit für uns haben, auch immer, oder was mache ich denn sonst?
Yeah.
Und dann denke ich mir jedes Mal, wie hast es du denn als Kind gemacht? Wir vergessen so schnell, dass, sage ich mal, ganz viele der Personen, die jetzt Eltern sind, ohne dem aufgewachsen sind.
Klar.
Wir haben es auch geschafft, mit unseren Eltern essen zu gehen.
Yeah.
Dann haben wir uns vielleicht Mikado-Stäbchen mitgenommen oder was ausgemalt oder uns mit unseren Geschwistern gestritten oder ich weiß es nicht. Ja.
Oder wir sind einmal wochenlang nicht essen gegangen, weil wir uns alle nicht benehmen konnten.
Ja, genau. Oder das ist passiert. Und ganz viele Eltern vergessen das, wie sie selber ohne Medien aufgewachsen sind. Also wäre das eine absolute Unmöglichkeit, ohne Medien aufzuwachsen.
Aber es ist der easy way out, muss man ehrlich sagen.
Natürlich.
Also sowohl zu Hause und man parkt halt seine Kinder vorm TV-Gerät, vorm Bildschirm, vor whatever Screen. Und eben auch unterwegs sehe ich es oft als, okay, sie sind gerade mühsam und ich stelle sie ruhig, weil auch der gesellschaftliche Druck irgendwie wächst. Und das muss ich schon sagen, spüre ich als Mutter schon auch. Sobald mein Sohn, und der ist wirklich ein, ich sage immer Anfängerkind, in der Straßenbahn mal Mu oder Mäh macht oder laut lacht, ist gleich einmal so 5 Gesichter, die sich auf dich richten. Und dann ist natürlich für die Mutter, die unter Druck steht, vielleicht auch mal das Handy irgendwie der schnelle Weg, das Kind von Weinen oder Maulen oder Jammern abzuhalten. Wir müssen da auch gesellschaftlich wieder dran arbeiten. Und ich hoffe, dass Double Duty Dialogues einen kleinen Anteil daran trägt, dass Kinder auch mal laut sein dürfen.
Dass Kinder
sich aufregen dürfen und eben auch ein Teil davon bleiben.
Ja, natürlich.
Weil sie still zu halten oder still zu machen durch solche Geräte ist nicht
scheit. Das sind keine kleinen Erwachsenen, die mir einfach ruhig stellen, so lange, bis sie erwachsen sind und dann sich adäquat benehmen können. Kinder müssen erst lernen, wie sie sich adäquat benehmen.
Genau.
Und ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass was jetzt gesellschaftliches adäquates Benehmen gilt. Warum ist das so? Also warum müssen wir alle immer super still sein, super unauffällig sein, nicht zu laut?
Schaffe ich ja nicht mal als Erwachsene.
Also man darf ja nicht mehr zu laut sein. Ja, wenn man selber als Erwachsene, ich habe eine laute Stimme und ich werde, wenn ich viel rede oder über ein Thema rede, das mich wirklich betrifft, oder so, dann werde ich auch mal lauter.
Ja.
Und dann habe ich auch immer das Gefühl so, alle schauen mich jetzt im Restaurant an.
Ja
aber wir sind ja alle Menschen.
Wir haben uns auch irgendwie die Emotion abgewöhnt, weißt du?
Wir dürfen
schade.
Jetzt alle unauffällig unser Leben sozusagen, dürfen nicht mehr irgendwie zu bunte Farben. Allein die Autos.
Ja.
Also es ist ein ganz krasses Beispiel, finde ich. Früher waren in den 90ern, hatte jeder ein türkises Auto, ein rosanes, ich weiß nicht, was für Autofarben wir alle hatten. Heutzutage hat jeder ein schwarzes Auto oder ein silbernes, aber nichts zu auffällig ist.
War auch süß, als du jetzt bei mir in der Wohnung reingekommen bist. So schön, dass da so viele Farben sind. Ja, ist uns auch ganz wichtig. Also ja, und eben gesamtgesellschaftlich, wenn man sagt, okay, es entwickelt sich so weiter, haben wir sicher auch einige neurologische Probleme, mit denen wir zu tun haben werden in der Zukunft. Also jetzt nicht bei uns, sondern bei unseren Kindern oder Generationen oder entwicklungspsychologisch auch noch. Wie schätzt du das ein? Also ja, laut sein und eben Kinder Kinder sein lassen oder Erwachsene laut sein lassen. Also es geht ja dann bis ins Erwachsenenalter. Was gibst du da so mit den Hörerinnen und Hörern?
Also ich bin ja grundsätzlich keine keine Pessimistin, die sich denkt, um Gottes Willen, wir haben jetzt nur noch Zombies nachher und ja, die Kinder werden nie was auf die Reihe kriegen, wenn wir so gehen. Ich sehe ja schon bei Sokrates, wurde in den Mund gelegt, die Jugend verkümmert oder so. Das sehe ich nicht. Die werden auch damit lernen, umzugehen. Und man merkt auch immer mehr, Jugendliche kommen drauf, dass ihnen Social Media zum Beispiel überhaupt nicht gut tut.
Ja,
das kommen die selber schon drauf. Ja. Ich glaube, man muss denen ein bisschen vertrauen auch, dass sie sich selber für Medienkompetenz interessieren. Natürlich muss man den Kindern muss man das beibringen. Mhm. Ja, aber man darf Jugendlichen vertrauen, dass sie auch mal selber merken, okay, das tut mir nicht gut. Und vielleicht nicht in der Phase, wo sie zwischen 13 und 15 sind, wo sie jetzt wirklich Hyper-User sind, wo dann alle Eltern die Panik haben, mein Kind ist nur noch süchtig und macht links und rechts nicht mehr.
Ja, ja. Aber sie lernen es ja auch dadurch.
Sie lernen es teilweise dadurch. Sie brauchen natürlich eine Führung.
Ja.
Ja. Aber ich bin jetzt grundsätzlich jetzt nicht so der Pessimist. Wenn man jetzt sagt, aber okay, es hat Auswirkungen, es hat zum Beispiel eine auf den Körper schon Auswirkungen. Also wir sehen, abgesehen von der Kurzsichtigkeit, mittlerweile sehr viele Jugendliche, die schon Probleme mit Arthrose haben.
Ach, spannend.
Das nennt sich heutzutage, also das, was früher die 80-jährigen Damen vom Stricken hatten, haben jetzt die 17-jährigen Jugendlichen von der Konsole.
Ach, spannend.
Weil sie damit die Finger abnützen.
Ja.
Also das hat ja auch körperliche Auswirkungen. Wir haben
in so Haltungsschäden.
Smartphone-Nacken, genau, und da lauter solche Sachen, die es ja jetzt schon gibt.
Ja, ja. Ich setze mich gleich noch gerade hin.
Ja, ja. grundsätzlich bin ich jetzt aber nicht so diese ultimative Pessimistin, die sagt, die Jugend wird durch die Smartphones oder die elektronischen Geräte komplett verkommen.
Ja.
Das glaube ich nicht, nein. Aber was es schon ist und was die Generationen davor nicht hatten, wir müssen den Kindern beibringen, damit umzugehen. Mhm. Weil ich kann mich erinnern, ich bin ein 89er Jahrgang. Mhm. Ich habe mein erstes Nokia 3310 gehabt. Da war ich weiß nicht, 10, 12 Jahre alt. Ja.
Das ist eh auch früh gewesen für damals. Ja.
Für damals war das relativ früh. Das konnte auch noch nichts. Mhm. Ja. Ich glaube, jetzt waren es 12 auf jeden Fall, weil früher war es gar nicht draußen. Und dann war ich jugendlich, da war ich aber dann schon 17. Da hatte ich mein erstes iPhone in der Hand.
Mhm.
War auch damals noch nicht einmal meins. Aber so, weiß nicht, 18 war es dann auf jeden Fall dann schon so, dass man ein Smartphone hatte.
Ja,
da hatte man ja auch teilweise noch Angst, dass man ins Internet geht.
Ja.
Weil die Rechnung explodiert.
Ganz schlimm. Sobald sich da irgendwas geöffnet hat, unabsichtlich war so raus, weil es macht Zusatzgebühren.
Ja, genau. Oder man hat das Spar-Abo abgeschlossen und musste die Telefonnummer wechseln. Deswegen ganz schlimm.
Ja, genau. Ist uns aber auch allen mal passiert.
Ist allen mal passiert. Und wir sind im Endeffekt komplett ohne Begleitung aufgewachsen.
Ja.
Also mit den Geräten irgendwann. Also mein kleiner Bruder, der ist 8 Jahre jünger als ich, der hatte dann schon so Konsolen und so weiter und hatte natürlich viel früher ein Smartphone. Meine Eltern haben mir nicht erklärt, wie man damit umgeht. Meine Eltern haben nicht einmal gewusst, was MySpace und Facebook überhaupt ist. Das habe ich ihnen damals erklärt.
Ja.
Und das ist aber ein Punkt, den wir aber unseren Kindern jetzt erklären müssen.
Ja, und auch schon mitgeben können, weil wir auch mehr wissen, Gott sei Dank.
Ja,
also wir sind Gott sei Dank die Generation, und ich bin ein Jahr älter als du, dass man sagen kann, okay, wir haben diesen Shift miterlebt, wir wissen, was es bedeutet, wir können Smartphone nützen. Unsere Elterngeneration hatte das ja nicht. Mhm. Also wir sind zwar eine Generation, die sich vieles selber beigebracht hat, aber die auch mit der Entwicklung mitgewachsen ist. Jetzt kriegt man ein Freihaus geliefertes Allround-Ding in die Hand gesetzt und hat dadurch natürlich das ganze Internet mit dabei, plus alle Apps, allen Themen, plus alle Gefahren.
Ja.
Ab wann würdest du sagen, das erste Handy ist eine kluge Entscheidung?
Ich habe mal etwas gehört, was ich für mich selber jetzt in der Beratung aufgenommen habe, was ich extrem gut finde, ist diese 4 Schritte. Mhm. Der erste Schritt ist, ein Kind bekommt mit Eintritt zur Volksschule, Grundschule, wann auch immer, ein Telefon. Damit ist es erreichbar, aber ein altes Telefon. Mhm. So ein Modell Nokia 3310 herum, kein Smartphone. Und dann kann man sagen, okay, ab einem gewissen Zeitpunkt gehen wir dann von diesem Telefon, das ja wirklich keinen Internetzugang hat, gar nichts, zu einem Smartphone, aber noch ohne Internetfunktion. Mhm. Wo man dann sagen kann, okay, da ist das Kind erreichbar, es kann von mir das SMS schreiben, was auch immer, es ist vielleicht dann kein Tastenhandy mehr. Mhm. Dann kann man einen Schritt weitergehen und sagen, okay, es bekommt vielleicht ein Spiel drauf, das man gemeinsam sich angeschaut hat und Musik. Musik aber nicht über einen Streaming-Anbieter, sondern halt vorher runtergeladen. Mhm. Das hat auch wieder Gründe, weil man Streaming an die Podcast-Anbieter bekommt man auch wirklich verstörende Inhalte zu hören. Mhm. Das ist nicht so harmlos, wenn man sagt, okay, das Kind hört ein Kinderlied auf Spotify, da gibt es auch Abgründe in die Richtung. Und der vierte Schritt ist dann wirklich, okay, das Kind darf auch das Internet nutzen und auch von mir Social-Media-Apps und so weiter verwenden. Und das sind wirklich diese vier Schritte vom Telefon zum Smartphone, die ich richtig gut finde und deshalb auch gerne weitergebe als Empfehlung, dass man sagt, man macht einen langsamen Übergang. Und wann du den nächsten Schritt machst, kommt auf die Entwicklung vom Kind auch drauf an. Und wie sehr du es brauchst. Ja,
ja klar.
Man darf auch nicht vergessen, WhatsApp, ganz bekannt und beliebt auch unter Volksschulkindern, ist ab 13 Jahre.
Ja, spannend.
Das hat eine Altersbeschränkung von 13 Jahren von der Plattform selber. Ja, gesetzlich noch nicht, das wird ja jetzt dann bald kommen. Und die meisten Volksschulkinder haben WhatsApp.
Ja.
Nur was man zum Beispiel auch nicht vergessen darf, ist bei WhatsApp, man kann nicht nur Mama und Papa schreiben, ich bin jetzt gleich zu Hause, sondern WhatsApp hat jetzt Kanäle eingeführt, Werbung eingeführt. Über Kanäle können nicht nur, sage ich mal, der Fußballverein in Nachrichten rausbringen, sondern jeder User von WhatsApp kann einen Kanal erstellen, wo er Persönliches teilt. Das ist wie ein Instagram-Kanal, nur auf WhatsApp.
Genau, es gibt ja auch die Instagram-Channels, WhatsApp-Channels und so weiter. Und auch Group-Chats. Also ich finde so Schul-Group-Chats und so weiter für Kinder sind auch nicht ungefährlich.
Nein, das ist
also da ist dann ganz schnell eine ganz wilde Dynamik, wo dann vielleicht auch irgendeiner von den dabei Seienden veräppelt wird und das kann dann auch schon
Ausmaße annehmen, die wirklich auch strafrechtlich relevant sind, dass auch ganz viele vergessen, ein Bild mal geteilt, kann strafrechtlich relevant sein. Und dann sind die Haften, die Eltern aber auch dafür.
Mittlerweile ist das Dickpic ja auch strafrechtlich relevant oder ist ins Strafrecht gehoben worden. Das ist ja, glaube ich, auch vor ein paar Monaten geschehen. Also da gibt es schon Dinge, die auch erst muss man auch sagen, aber es ist Gott sei Dank gut, dass es passiert ist. Aber das ist halt dann auch, wenn du sagst, okay, du bist ein Jugendlicher und das passiert dir mal, weil du halt da irgendwie doof das Ding rumgeschickt hast, kann es jetzt auch ganz maßgebliche Auswirkungen haben. Also auch über diese Gefahren, die jemand vielleicht im blöden Leichtsinn macht, zu sprechen, ist natürlich auch eine elterliche Pflicht.
Absolut. Und das ist halt in dem Moment, wo ich dem Kind WhatsApp installiere und für die Volksschulgruppenchat da hineinlasse, das muss wirklich begleitet werden. Wenn das, also ich meine, man muss ja sagen, rechtlich ist es nicht einmal erlaubt.
Ja.
Ja, das ist einmal der eine Punkt. Ja. Also weder von der Plattform noch bald vom Staat. Ja. Und dann muss das halt wirklich begleitet werden, weil es ist eine Social-Media-Plattform. Und es wird auch so gehandhabt mit Werbung, mit den Channels.
Ja.
Man kann dort unfassbar viele Informationen ausbreiten. Also es gibt da einen Fall von einem jungen Mädel, die war, ich weiß nicht, 10 Jahre alt. Und die hat einen WhatsApp-Channel gemacht und hat da halt reingeschrieben, ja, jetzt gehe ich zum Turnen, ein Foto hochgeladen, jetzt bin ich dort, jetzt bin ich da. So einfach kann man Kinder stalken und cyberkommen. Ganz, ganz einfach.
Ja.
Die Kinder teilen Informationen, über dessen sie sich gar nicht bewusst sind, wie gefährlich sie sind. Nicht nur der Standort ist gefährlich, auch auf welche Schule ich gehe, wo ich wohne. Ein Foto vom Garten kann so viel mehr herzeigen, als man eigentlich denkt.
Total.
Leute, die dich finden wollen, finden dich.
Ja. Erklär vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen das Wort Cybergrooming, weil ich weiß, was es ist, aber vielleicht noch aus deiner Perspektive.
Das Grooming ist ja immer mehr oder weniger im Hinterherstellen eines Kindes mit einem Missbrauchs oder
Gedanken.
Mit Missbrauchsgedanken, und natürlich geht das auch online. Das geht sehr, sehr einfach online. Ja, also was halt früher jetzt sozusagen die typischen Missbrauchstäter in, sage ich mal, ich möchte jetzt niemanden vorweg beschuldigen, aber in Positionen waren Autoritätspersonen sind oder immer noch sind, ist jetzt gefühlt kann jeder im Internet sein.
Ja, klar.
Und man kommt an ein Kind übers Internet extrem schnell ran. Und da habe ich jetzt eben auch gestern erst mich informiert und dann auch selber ein Reel drüber gedreht zum Thema dieser Babymonitore, dass es mittlerweile Fälle gibt, wo völlig Fremde über diese Babymonitore mit Kindern sprechen in deren Kinderzimmer.
Ach, so gruselig.
Das ist möglich.
Aber auch lustig, weil ich habe mich nämlich gegen das mit Video und WLAN entschieden, aus diesem Grund, weil ich natürlich auch weiß, welche Themen es da auch noch gibt. Und ich habe die Tonybox auch zum Beispiel ohne WLAN aktiviert, weil es reicht ja auch einfach nur die Musik einfach mal downzuloaden, die quasi auf diesen Spielfiguren ist. Und dann kann sie auch ohne WLAN funktionieren. Ja. Also das vielleicht noch als Tipp, das weiß man so nicht, dass alles, was mit WLAN connected ist, auch eine Möglichkeit ist, um sich eben einzuschalten, zu hacken, den Standort zu kontrollieren. Ich schaue auch, dass ich Videos nie mit dem Standort poste, das vielleicht wieder für die Eltern und die Nutzer, außer es ist vielleicht etwas Zeitverzögertes, wo ich sage, okay, ich möchte vielleicht über diesen Standort werben oder habe eine Kooperation. Das ist aber wieder was anderes und man kann das auch zeitverzögert tun, um sich und seine Familie nicht zu gefährden. Aber ich bin ja auch noch nicht weit in dieser Liga, dass es gefährlich werden könnte. Aber du weißt es nicht, was für Idioten da draußen sind.
Der Staubsaugerroboter, der mit dem WLAN verbunden ist, der macht ja Aufnahmen von deiner Wohnung.
Was?
Der weiß ja, natürlich, der weiß ja, wo was steht in deiner Wohnung.
Oh, so weit habe ich gar nicht gedacht.
Viele haben mittlerweile Kameras. Ja. Das heißt, wenn du dich da reinhackst und du musst entweder hackst du dich direkt ins WLAN rein oder aber du nimmst einfach den externen Server von dieser Firma, die deinen Staubsaugerroboter herstellt und du kannst in die Haushalte von Leuten reinschauen.
Ja.
Also das nimmt wirklich Ausmaße an, die mir am Anfang auch nicht bewusst waren. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige.
Ja, klar, man sieht jetzt nur lauter Gefahren überall, gell? Ja. Aber ich finde es auch wichtig, und das ist auch vielleicht etwas, was man mitgeben kann, wenn du dich auch dazu bereit erklärst, vielleicht auch auf Instagram präsent zu sein. Denk über diese Dinge vorher nach und ich lerne da auch nicht aus. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ganz im Gegenteil, man lernt immer dazu und auch in Gesprächen wie mit dir kommen mir dann auch noch wieder ganz andere Themen, aber vielleicht lieber safe than sorry. Sorry. Ja. Also Kind posten überhaupt nicht. Standort teilen am besten auch nicht. Ja. Überall, wo du in einem fremden WLAN bist, auch vorsichtig sein. Auch diese Hotel-WLANs sind mittlerweile ganz oft Zielen von Hackerangriffen.
Man kann so viele Daten zugreifen.
Genau. Und auch den Dienstlaptop. Also wir haben da auch tausende Schulungen immer. Am besten nicht in ein fremdes Wi-Fi. Also da gibt es schon Themen, wo man sagt, man kann da auch vorsichtig sein. Ja. Und auch eben die Handynutzung gestaffelt. Und es sind Eltern und Pädagoginnen in der Pflicht und ich versuche dann auch immer bei Eltern und Lehrerinnen, Lehrern anzusetzen, wo es auch um Medienkompetenzschulungen gehen sollte. Es kommt mittlerweile dieser Shift und die Leute wollen sich auch mehr darüber bilden. Also das spüre ich schon ganz stark.
Das merke ich auch. Also allein heuer sind die Vortragsanfragen explodieren. Mhm. Also nicht nur in Fachkreisen für Pädagogen, Pädagoginnen oder auch für ErgotherapeutInnen, Logopädinnen, PsychologInnen, ÄrztInnen. Sondern auch von Eltern ist es wirklich momentgefühlt, ist es richtig explodiert.
Super. Dann freue ich mich noch mehr, dass wir dich gewinnen konnten, da zu sein. Und bitte folgt auch @medienbegleiten auf Instagram. Du hast immer so tolle Tipps, die du bringst und ich versuche auch immer viel zu teilen von dem, was dir schon aufgefallen ist. Nein, weil ich es so wichtig finde und es war mir auch diese Session so wichtig und wie gesagt, kein schlechtes Gewissen, sondern man kann laufend dazulernen und das ist wie mit schlechter Ernährung. Man kann auch da eine Kurve drehen. Es heißt dann nicht, dass alles quasi Hopfen und Malz verloren ist bei euren Kindern, aber einfach wirklich Medienkonsum zu reduzieren, bewusst zu begleiten und einfach zu schauen, dass die Dinge auch früh genug noch möglich sind, um sie auch zu verändern. Und man kann ein Handy auch wieder wegnehmen. Also ich finde auch, wenn da wird dann
da
auch besprochen.
Auch wieder
bitte, schieß los. Das ist vielleicht auch nochmal was Gutes.
In dem Moment, wo du das Telefon wegnimmst, terrorisierst du das noch mehr. Also das ist wie Fernsehverbot. Natürlich will man noch mehr Fernsehen, wenn es verboten ist. Das ist Schokolade, der McDonald's, was auch immer. Ja.
Aber ich finde schon, dass Fehlverhalten auch irgendwie sanktioniert gehört. Was würdest du da raten?
Sehr schwierig, weil
Fehlverhalten sagt sie, das ist super, so streng.
Das ist super schwierig. Man muss ja auch dazu sagen, bei Teenagern hört die Erziehung irgendwann auf und man begleitet diesen Menschen nur noch. Und das ist ein Absprung, den ganz viele Eltern nicht schaffen.
Okay.
Du kannst eine 15-Jährige nicht mehr erziehen. Du hast die Erziehungsarbeit 15 Jahre lang gemacht und dann musst du sie lassen. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich will nicht, dass du während dem Essen am Handy spielst. Ich will nicht, wenn wir jetzt am Tisch sitzen oder wenn wir jetzt zusammen was spielen, dass du da am Handy bist. Das sind aber klare Familienregeln, die man auch aufstellt. Und diese Familienregeln, es gibt Medienverträge, es gibt auch super viele Vorlagen dafür. Die haben immer Pflichten, aber natürlich müssen die Eltern haben auch Pflichten. Also es ist ganz oft, dass die Kinder dann sagen, okay, oder dass die Eltern sagen, du darfst eine Stunde lang was schauen, was spielen und dann ist am Tag Schluss. Aber die Eltern vergessen ganz oft, dass sie auch eine Pflicht haben. Und zwar den Kindern beizubringen, was gibt es für Gefahren? Warum wollen sie vielleicht nicht, dass sie spielen? Aber auch die Pflicht haben, und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, sich dafür zu interessieren, was die Kinder am Telefon machen. Und zwar nicht aus einem sicherheitstechnischen Aspekt, sondern was interessiert die Kinder an einem Spiel? Warum spielen sie das gerne? Mhm. Und da gibt es so spannende Gründe, wenn man die Studien anschaut, dann geben sie an, weil ich ein Problem lösen muss.
Ja, cool.
Weil ich ein Rätsel lösen muss, weil ich mit meinen Freunden spielen kann.
Ja.
Und gar nicht so dieses klassische, man spielt und was ist immer, Ego-Shooter, man knallt irgendwen ab.
Ja, klar.
Und ich finde, die Pflicht der Eltern ist, sich dafür zu interessieren, okay, was interessiert dich an einem Spiel? Was interessiert dich an der Serie? Was ist deine Lieblingsfigur? Warum? was hast du heute in deinem Social Media Feed gesehen? Mhm. Also gar nicht, dass du sagst, okay, das Kind hat jetzt Handyverbot oder die Jugendliche, sondern zu sagen, okay, setz uns mal zusammen. Was bekommst du angezeigt? Sind da verstörende Inhalte dabei? Wie geht's dir damit?
Ja, klar.
Was können wir für einen Weg finden, damit ich als Mama keine Angst mehr habe, dass du den ganzen Tag nur am Handy hockst? Aber auch du als Jugendliche sagst, okay, du hast aber jetzt deine Zeit, das ist deine Zeit und die kannst du auch auf Social Media oder mit Spielen, Games, was auch immer verbringen.
Es kann ja auch was Sinnvolles dabei rauskommen. Also was ich allein, ich hatte meinen ersten Computer und habe so viel recherchiert.
Natürlich.
Also ich war ja so ein Obernerd. Also ich war dann halt, plötzlich hat sich Wikipedia aufgetan. Ja. War ja genial. Dann einfach noch andere Dinge, wo eben auch Positives rausgekommen ist. ICQ, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Ich habe doch dieses Geräusch im Ohr. Ich habe mich mit Leuten connected. Natürlich wären da auch Gefahren gewesen, die wir noch nicht geahnt hätten. Ja. Aber ich habe es in dem Fall für Pfadfindertruppen, Organisationen und sowas genutzt. Also es gibt da ja auch viel Potenzial. Und ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, was die Kinder tun, und du hast ja auch Mediennutzungsverträge angesprochen, die ich übrigens extrem sinnvoll finde, sich einfach auch selber als Eltern bewusst zu machen, was erlaube ich denn? Und es ist schon so, dass ich sehe es bei den kleinen Kindern, ich sehe es aber auch dann bei größeren Kindern, man lässt halt mal laufen. Und dann wieder zurückzurudern, total schwer.
Ja.
Und deswegen bin ich vielleicht auch so ein bisschen mehr aware. Ich komme aus dieser Branche, ich weiß, welche Gefahren da im Hintergrund stehen. Und deswegen wollte ich einfach auch so lange wie möglich warten, bis man das überhaupt einführt. Weil dann ist es so schwer, eine Kehrtwende zu machen, es ist aber trotzdem nicht zu spät.
Es ist möglich. Und ich, was auch ganz wichtig ist, wenn man so einen Medienvertrag macht, es ist ein gemeinsames. Es geht nicht darum, was die Eltern wollen, sondern es geht auch darum, okay, was bringen die Eltern dafür ein? Ja, gemeinsame Zeit zum Beispiel, gemeinsames Spielen. Eben solche Medienkompetenzschulung. Da hat zum Beispiel saferinternet.at.
Super Website,
super Informationen für Eltern, für Kinder, die man sich gemeinsam anschauen kann. Es ist auch ganz oft, dass die Eltern sagen, ja, ich habe selber keine Ahnung davon. Sag ich, darum geht's nicht. Es geht darum, dass du dich mit deinem Kind hinsetzt und dir gemeinsam anschaust, was ist gefährlich, woran erkennt man Anzeichen, was tut man in Notfall.
Mein Mann und ich freuen uns jetzt schon, wenn wir die PlayStation mal wieder ausspielen.
Ja.
Also das sind vielleicht die anderen Extreme, aber das ist ja auch was Cooles gewesen.
Natürlich.
Ich habe die schönsten Erinnerungen mit meinem Bruder quasi irgendeine Spielekonsole auszuprobieren.
Ja.
Also das Gaming ist dann vielleicht auch nochmal ein ganz ein eigenes Thema, da musst du dann wiederkommen.
Ja, da gibt es auch ganz viele positive Studien. Also gerade im Bereich Gaming, das ist immer so, das Einzige, was man in den Medien liest, ist Ego-Shooter machen Kinder aggressiv.
Ja.
Und das ist ein ganz schönes Beispiel, weil es gibt keine einzige Studie, die das besagt.
Spannend.
Es werden viele Studien fehlinterpretiert von Journalisten, Journalistinnen oder auch Personen, die für Medien arbeiten, die vielleicht keine Ausbildung haben. Und Studien zu lesen ist schwer. Ich habe allein 2 Jahre Gesundheitswissenschaften studiert, um das auch zu lernen nach meinem normalen Ergotherapiestudium, wo das mittlerweile auch schon ein großes Thema ist, Gott sei Dank. Das ist nicht einfach, eine Studie zu lesen. Und man kürzt es dann auf einen Satz runter. Und gerade dieses Ego-Shooter machen aggressiv ist Bullshit.
Ja.
Ist einfach so.
Okay, spannend. Ja.
Und da gibt es so viele Aspekte und
Also wir müssen Teil 2 über Gaming machen. Vielleicht sagt uns einfach, ob das auch für euch interessant wäre. Manchmal habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, wie alt eure Kinder sind. Also da draußen, bitte gebt uns Rückmeldung, dann machen wir einen Teil 2 mit dir. Und wir sind jetzt, glaube ich, eh schon langsam über eine Stunde. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier mal so stopp, weil wir merken einfach, dass über eine Stunde, apropos Medienkonsum, bei uns nicht so gut ankommt und dass man da vielleicht gar nicht mit der Folge beginnt. Das wollen wir nicht.
Ja.
Dementsprechend machen wir hier ein Break. Und ich könnte echt noch Stunden mit dir plaudern. Wir machen sicherlich irgendwann mal einen Teil 2, aber sagt uns vielleicht einfach, welches Thema euch interessiert. Und ich danke dir einfach mal so sehr fürs Kommen.
Sehr gerne.
Gibt es von dir noch eine Schlusssequenz, wo du sagst, das möchte ich den Eltern noch in die Hand geben, gerade von Kindern bis 1 bis 5?
1 bis 5. Nicht verzweifeln, viel Bewusstsein dafür schaffen, auch für Themen wie Langeweile. Kinder dürfen sich langweilen. Nicht vergessen, dass sich Kinder langweilen dürfen. Das habe ich ganz oft in der Praxis. Wie beschäftige ich ihn sonst, wenn ich ihn nicht vor das Tablet setze? Ja, lass ihn einfach mal langweilen.
Ja.
Und wenn ich jetzt noch eine Kurzeigenwerbung am Schluss machen darf, ich habe auf meiner Homepage, also das ist einfach medienbegleiten.at, gibt es auch Checklisten zum Runterladen. Wie erkenne ich Überforderung? Was kann ich machen, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht sozusagen?
Ja.
Auch das Thema Smartphone. Ich habe jetzt ein eigenes kleines Handbuch geschrieben, nur für Eltern.
Cool.
Wo alle diese Themen unterkommen. Und ich habe auch eins geschrieben für Fachpersonal, das dann ein bisschen anders ist, wie man es auch sinnvolle Medienzeit hat. haben kann. Also sowohl für Eltern sinnvolle Medienzeit, als aber auch für Fachpersonal, wie kann ich es im Unterricht sinnvoll einsetzen,
Grandlos.
Wie kann ich es in der Therapie sinnvoll einsetzen, weil ich einfach gemerkt habe, das wird so viel nachgefragt. Mhm. Jetzt habe ich mich endlich rangesetzt und habe das geschrieben.
Super.
Und das gibt es dann bei mir auf der Webseite zum Runterladen.
Genial, lade ich mir sofort runter.
Ein bisschen Eigenwerbung noch am Schluss.
Ganz wichtig, nein, mach das vor allem für so eine sinnvolle Sache. Wir werden das auch alles verlinken in unseren Shownotes. Super. Und bitte bleib da dran, sowohl beim Medienbegleiten als auch bei uns, Double Duty Dialogues auf allen möglichen Kanälen. Und vielleicht machen wir mal eine Live-Session mit dir,
sehr
vielleicht
gerne.
Mal bei einem Babytreff. Ja,
komme ich gerne mit.
Bleib auf jeden Fall dran bei uns und danke dir fürs Kommen.
Sehr gerne.
Und toll, was du tust. Einfach nochmal Gratulation, so wichtiges Thema.
Ja, vielen Dank. Ja.
Danke, ciao, ciao nach Hause.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.